Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Und jetzt stellen wir uns die Frage, was haben wir denn vor diese Woche bei Trackback? Und eins kann ich euch sagen, es war wirklich eine ganz schön spannende Woche. Anfang der Woche gab es die Schlagzeile, der Chaos Computer Club, die Internationale Liga für Menschenrechte und der Verein Digitale Courage erstatten Anzeige gegen die Bundesregierung wegen des Überwachungsskandals. Da kann ich nur sagen, ei, 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 ei. Und wir wollen natürlich gucken, was hat das zu bedeuten und sprechen nachher mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Außerdem ist diese Woche eine alte Fehde wieder ausgebrochen. Ich will mal sagen, Blogger gegen Journalisten. Und warum jetzt immer mehr Blogger keinen Zugang mehr zum Bundestag bekommen, das hat uns natürlich auch interessiert. Und nach 19 Uhr sprechen wir deswegen mit dem Medienrechtler Jonas Karl. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 2 Stunden und ich hoffe, ihr auch. Damit kommen wir zur ersten Netzmusik für heute. Das ist Musik, die ihr so nur im Netz findet und die wir euch hier jede Woche bei Trackback vorstellen. Die ganzen Links dazu, die findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Da wird es auf jeden Fall einiges mehr noch geben. Und die erste Netzmusik für heute, die kommt aus Polen und der Produzent Timono hat sich für sein Album Explore The einiges vorgenommen. Und zwar soll das eine Reise quer durch das Hip-Hop-Universum sein, also alle Stile des Hip-Hops vereint. Ob ihm das gelungen ist, das könnt ihr jetzt selber beurteilen. Hier gibt's nämlich zum Warmhören Without the Light von Timono, Netzmusik am Samstagabend bei Fritz.
I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. Saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know how the things I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. Dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And
Dem aufmerksamen Zuhörer ist es natürlich aufgefallen, das war kein Hip-Hop aus Polen, wie ich es eigentlich angekündigt habe, sondern Musik von einer Singer-Songwriterin aus L.A. und zwar Tamara Laurel mit dem Song Sweet. Netzmusik bleibt es aber, das habe ich zumindest richtig angekündigt, aber hier war der falsche Song drin. Trotzdem gibt es natürlich nachher noch Timono mit Hip-Hop aus Polen. Alle Links, also jetzt zu dem Song, den ihr gerade gehört habt und zu Timono, der später auch noch kommt, findet ihr auf jeden Fall im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und wenn ihr euch manchmal so fragt, was wir hier eigentlich die ganze Woche machen, dann kann ich euch das sagen. Wir lesen das Internet durch oder wir versuchen es zumindest. Und dabei stoßen wir natürlich auf jede Menge spannender Links und ein paar von denen wir denken, dass die auch für euch interessant sein können. Die stellen wir euch dann hier vor. Also Vorhang auf für die Linktipps von Scarlett Kubosek.
Es wurde geredet und diskutiert und jetzt haben sie begonnen, die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Abseits vom Sportlichen waren viele andere Dinge schon vorher Thema. Politische Zustände in Russland, die Diskriminierung Homosexueller, Sicherheitsfragen und. Auch unter dem Hashtag Sochi Problems konnte in dieser Woche beobachtet werden, was bei den Spielen noch im Argen liegt. Spiegel Online fasst jetzt die Reaktion im Netz auf die Eröffnungsfeier zusammen. Auch da wird breit diskutiert, von Kritik an Kleidung und Musik bis hin zur Kritik an Zuständen und Politik. Zu etwas ganz anderem. Große Probleme hat im Moment der Hersteller der Fritzbox-Router AVM. Die Fritzbox steht sicher auch bei vielen von euch in der Wohnung. Offenbar gab es hier einen groß angelegten Hack, mit dem von außen über eure Box teure Telefongespräche geführt werden konnten. Das Ergebnis? Eine Telefonrechnung, die sich gewaschen hat. Auf golem.de wird der Stand der Dinge zusammengefasst und euch auch geraten, wie ihr euch vor so einem Angriff schützen könnt. Immer diese schlechten Nachrichten. Wo bleiben die guten? Die Antwort? Im Internet. Martin Weigert beobachtet bei netzwertig.com, dass gerade im viralen Web eben nicht die schlechten Nachrichten von Mord und Totschlag verbreitet werden, sondern vielmehr die guten Nachrichten und positiven Ereignisse. Ein Text, der Mut macht und allen Hatern zeigt, es geht auch anders. Wenn eine Frau schwanger ist, verändert sich ihr Körper. Sollte eigentlich niemanden wundern. Aber trotzdem werden immer mehr schwangere Frauen utopischen Schönheitsidealen ausgesetzt und haben mit gesellschaftlichem Druck in der Schwangerschaft zu kämpfen. In einem sehr lesenswerten Text von Lara Fritsche im Süddeutsche Zeitung Magazin beschreibt sie diese Situation. Und wenn ihr nicht glauben wollt, was sie da schreibt, checkt danach mal die sozialen Netzwerke auf den Hashtag Als ich schwanger war. Als Reaktion auf Fritsches Text haben viele Frauen ihre Erfahrungen mit Diskriminierung in der Schwangerschaft veröffentlicht. Was ihr da zu lesen bekommt, zieht euch mit Sicherheit die Schuhe aus. Eine weitere ganz klare Leseempfehlung sprechen wir für einen Text von Daniel Köhler bei den Blockrebellen aus. Köhler war in El Salvador und hat dort einen Kojoten, einen Menschenschmuggler, getroffen, der Leute über die Grenze in die USA schmuggelt. Dabei herausgekommen ist ein unfassbar spannender Text über das Leben eines Mannes, wie viele von uns es sich nicht einmal im Traum vorstellen können. Zu guter Letzt gehen wir über zum ewigen Kampf zwischen Alt und Neu. In dieser Woche sorgte ein Text von Friedrich Forstmann auf dem Blog des Suhrkamp Verlags für Aufregung. Das Ziel von Forstmanns Attacke? Das E-Book, das für ihn den Fortschritt des gedruckten Buches zurücknehme. Die Kritik aus dem Netz ließ dann nicht lange auf sich warten und auch Forstmann hat wiederum in einem Interview mit dem Buchreport reagiert. Wir empfehlen, wie immer, bildet euch am besten selber eine Meinung.
Und diese Adresse zum selber Meinung bilden ist trackback.fritz.de. Die möchte ich euch nochmal besonders ans Herz legen, denn da findet ihr alle Linktipps und die sind, Scarlett sagte es bereits, äußerst lesenswert.
Shout out to Timona.
Without the light,
I had to say some things on this one. Look, I'ma start with, can somebody bring the good tree and break it down? I need some lean to get me lightened up and rid the frown. Since it's temporary, maybe I'll enjoy it more and find the key to motivation that'll open doors. Lately I've been playing Halo 4 and partying. See me solo with a solo that I put Bacardi in. Looking for the substance that'll help me put a verse together. I'm sick of being broke, I'm trying to join the risk forever and put my mama in a place that she ain't never been. Happy with everything around her and with no pretending. Driving around the
that make her feel like a president, laughing at the memories of the time we're living in. But you don't know anything but what the present is. For all we know, we could live the life a peasant is. Pardon me if I'm sounding like a pessimist. I'm just scared of living life the way the present is.
Without the Light von Timono, und das ist der Hip-Hop aus Polen, den ich euch vorhin schon versprochen habe. Timono ist Produzent und hat das Album Explore the rausgebracht und versucht da alle Hip-Hop-Stile, die es so gibt, in sich zu vereinen. Das Ganze ist für euch, das ist das Tolle, kostenlos im Netz zu haben, weil es Netzmusik ist, und den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Jetzt muss ich die gute Laune aber gleich wieder ein bisschen dämpfen, denn der Überwachungsskandal, der will uns einfach nicht loslassen. In dieser Woche wurde jetzt bekannt, dass wahrscheinlich auch schon Gerhard Schröder in seiner Zeit als Bundeskanzler abgehört wurde. Obwohl das natürlich mal wieder eine krasse Enthüllung ist, war es für viele nicht mehr so die Riesenüberraschung. Ohnmacht ist das, was viele bei dem ganzen Skandal fühlen und sagen, ich kann da doch eh nichts gegen tun. Doch können wir, das haben sich der Chaos Computer Club, der Verein Digitale Courage und die Internationale Liga für Menschenrechte gedacht und Anzeige unter anderem gegen die Bundesregierung und den BND erstattet. Das hat in dieser Woche für viel Aufsehen gesorgt und wir wollten das alles natürlich auch nochmal sortieren mit Konstanze Kurz, die ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Hallo.
Hallo.
Denkt man jetzt an den Überwachungsskandal, denkt man ja erstmal an die USA, an Großbritannien, also dass da die Überwacher sitzen. Eure Anzeige richtet sich jetzt ja aber gegen die Bundesregierung und andere Stellen und Ämter in Deutschland. Warum?
Also wir haben zum einen die Deutschen, die wir für verantwortlich halten, aber auch durchaus die US-amerikanischen, britischen Geheimdienstagenten mit in diese Strafanzeige aufgenommen. Wir haben schlicht zusammen mit den Anwälten die hiesige Rechtslage mal angesehen und wir haben hier Strafgesetze und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass es auf jeden Fall einen sogenannten Anfangsverdacht gibt, dass hier gegen Strafgesetze von Regierungsmitgliedern und Ministern und Geheimdienstchefs, also dass zu diesen Straftaten gekommen ist. Und das sind also vor allen Dingen so eine Straftaten wie verbotene geheimdienstliche Agententätigkeit und die Beihilfe dazu, aber natürlich auch die Verletzung von persönlichen Lebens- und Geheimbereich, aber auch Strafvereitelung im Amt. Und unsere Strafanzeige richtet sich letztlich dahin, dass wir wollen, dass der Bundesanwalt auch wirklich Ermittlungen aufnimmt.
Also ihr sagt, die Bundesregierung und die Stellen, die ihr da angesprochen habt, das ist ja unter anderem der BND nochmal, der Verfassungsschutz und dann namentlich die Innenminister Thomas de Maizière und auch seine Vorgänger. Ihr sagt, genau, die haben sich quasi mitschuldig gemacht an diesem Skandal, der jetzt da gerade uns tagtäglich ja eigentlich überrollt.
Richtig. Wir finden, das ist jetzt erstmal zu prüfen. Da soll er mal ermitteln. Denn es ist eigentlich aus den Dokumenten in den letzten Monaten ja sehr klar geworden, dass es nicht nur geduldet wurde, sondern dass hier auch in relativ großem Umfang kooperiert wird. Ich glaube halt, dass Gesetze hier für alle gelten, auch für die Bundesregierung und dass deshalb auch die Behörden, also genau, nämlich dieser Generalbundesanwalt dazu beitragen muss, aufzuklären. Denn dazu dienen ja Ermittlungen auch. Ich finde, dass diese ganzen Orte, die man in Deutschland ja auch hat, wie etwa der sogenannte Dägger-Komplex, aber auch diese Aufbauten auf den Botschaften, die gehören mal untersucht. Da muss man mal jemand hinschicken und gucken, ob es hier zu Straftaten gekommen ist.
Die logische Konsequenz wäre ja, dass es auch ähnliche Anzeigen in den USA oder Großbritannien geben könnte. Da ist ja auch gegen Recht verstoßen worden. Zumindest ist das ja die ganz große Vermutung. Wird da Ähnliches vorbereitet? Weißt du das von anderen Kollegen aus der Welt?
Die Liga für Menschenrechte, die hatten mit ihren Schwesterligen in Frankreich und Belgien eine koordinierte Aktion gestartet. Also auch in Frankreich und Belgien wird es vergleichbare Strafanzeigen geben. In den USA sieht es ja so aus, als wenn nur ein Teil dieser Massenüberwachung überhaupt möglicherweise illegal ist. Denn für die meisten dieser Gesetze in den USA gilt ja, dass Ausländer, also wir, also jedenfalls alle Europäer im Wesentlichen überwachungsvogelfrei sind und ausgeschnüffelt werden können, ohne dass man illegal handelt. Aber wir haben natürlich, was die Rechtslage in den USA betrifft, wenig Möglichkeiten. Das müssen die Amerikaner schon selber regeln. Wir sind ja hier auch vor allen Dingen auf Straftaten auf deutschem Boden. Da sind wir hinterher. Und natürlich geht es uns auch politisch darum, dass man einfach nicht weiter diesen Skandal, der vor sich hin köchelt, totschweigt. Wir erwarten, dass die Behörden einfach tätig werden.
Ihr habt ja auch eine ganz konkrete Forderung, und zwar, dass Edward Snowden geladen werden soll und als Zeuge aussagen soll in diesem Prozess. Für wie realistisch haltet ihr das, dass Edward Snowden in Deutschland hier aussagen kann?
Naja, der Punkt ist, dass er natürlich als Sachverständiger zu den Ermittlungen beitragen könnte, aber wir erwarten natürlich auch, dass er effektiv geschützt wird, wenn er hierher kommt und tatsächlich dazu aussagen soll, nämlich, dass nicht die USA Zugriff nehmen, dass er also garantiert bekommt, dass er sicher ist vor der Auslieferung an die USA. Es mag nicht sehr realistisch sein, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine politische Forderung, denn ich denke, dass die Europäer ihm eine Menge schuldig sind und auch wir Deutschen, weil wir ja ohne, dass er uns dieses Wissen an die Öffentlichkeit gebracht hätte, überhaupt nicht über diese massenhafte Überwachung streiten könnten politisch. Ich denke, wir wären ihm so einige schuldig. Auch da gibt es natürlich noch andere Ideen. Auch der Untersuchungsausschuss, der versucht ja möglicherweise eine Aussage zu bekommen und auch ein drittes parallel laufendes Verfahren, nämlich die Beschwerde vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wird sicherlich auch noch mal dieselbe Frage stellen, nämlich ob Snowden da nicht auch eine Aussage machen kann.
Also es tut sich ziemlich viel, das hört man, und es klingt aber auch ein bisschen so, das hast du jetzt gerade auch so angedeutet, es soll jetzt endlich mal ermittelt werden. Also wir sollen nicht nur aus den Zeitungen erfahren, was passiert, sondern von staatlicher Stelle. Jetzt ist das aber natürlich eine Anzeige, wo am Ende im Idealfall auch ein Ziel steht. Wo soll das denn hin? Also was soll das am Ende bewirken? Muss dann zum Beispiel der Bundesinnenminister de Maizière mit Konsequenzen rechnen? Wird er dann verklagt oder wo hört das Ganze dann auf?
Naja, es gibt im Grunde jetzt erstmal nur zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidet sich der Generalbundesanwalt endlich nach vielen Monaten Ermittlungen aufzunehmen und was eigentlich jeder weiß, nämlich dass es diesen Anfangsverdacht gibt, den auch ernst zu nehmen und tatsächlich zu ermitteln. Es ist doch so. Strafgesetze gelten bei uns in Deutschland für jedermann, auch für die Bundesregierung und Minister. Und sollte es so sein, dass sie strukturell und über viele Jahre nicht nur geduldet haben, sondern auch Beihilfe geleistet haben und kooperiert haben mit ausländischen verbotenen Geheimdiensttätigkeiten, also wenn sie da auch noch mitgeholfen haben, dann muss selbstverständlich müssen unsere Behörden tätig werden. Es ist doch nicht so, dass unsere Bundesregierung oder auch die Chefs der Nachrichtendienste irgendwie Immunität gegen Strafverfolgung besitzen. Ich finde das eigentlich tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn nämlich andersrum zum Beispiel Deutsche strukturell in den USA oder in Großbritannien solche Straftaten tun würden, dann würden natürlich diese Länder auch ermitteln. Ich finde das eigentlich nur recht und billig, dass die Regeln, die wir uns hier selber im Rechtsstaat gemacht haben, dass die auch gelten, und zwar für jedermann.
Das ist ja, glaube ich, auch das, was sich viele wünschen und gerade diese Ohnmacht jetzt spüren, da nichts tun zu können. Ihr fordert jetzt gezielt ja auch dazu auf, dass man sich beteiligen soll, also gegen die Ohnmacht sozusagen. Wie kann ich mich denn als Einzelner an dieser Strafanzeige beteiligen?
Die Internationale Liga für Menschenrechte hat auf ihrer Webseite ilmr.de dazu auch ein Formular. Es haben sich auch schon viele angeschlossen. Wir sind überhaupt erschlagen von Post und von vielen Leuten, die sich bedanken darüber, dass wir auch einfach keine Ruhe geben. Und viele schreiben in ihren E-Mails auch, dass sie denn eigentlich eine Selbstverständlichkeit finden und auch erbost sind darüber, dass nach wie vor politisch dieser ganze Skandal totgeschwiegen wird.
Also nichts mit Ohnmacht. Wir können alle was dagegen tun. Chaos Computer Club, Internationale Liga für Menschenrechte und Digitale Courage, die haben es schon gemacht. Die haben eine Anzeige erstattet gegen die Bundesregierung. Ihr könnt da mitmachen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, im Überwachungsskandal sowieso. Und wir werden natürlich auch weiter beobachten, wie es mit diesem konkreten Fall weitergeht. Links zum Thema, die findet ihr wie immer bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Konstanze, dir und euch erstmal viel Erfolg dabei und vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Thank you. Eda Pollo mit Breathing Lessons am Samstagabend bei Trackback auf Fritz. Das ist Netzmusik und ich hoffe ganz stark für euch, dass ihr gerade im Auto unterwegs seid, weil ich habe gerade gedacht, das ist ja die absolute Autofahrmusik. Jetzt so ein lauer Sommerabend, den haben wir natürlich leider nicht. Hoffentlich noch ein Cabrio und dann mit dieser Musik durch die Nacht fahren. Jetzt ist schon vorbei. Netzmusik am Samstagabend bei Trackback auf Fritz, habe ich schon gesagt, Breathing Lessons von Eda Pollo. Dieser Eda Pollo ist, was Netzmusik angeht, noch relativ grün hinter den Ohren. Gerade mal ein paar Songs hat der Brite bei Soundcloud veröffentlicht. Aber das Netlabel Bad Panda Records, das hat sein Potenzial sofort erkannt und ihn unter seine Fittiche genommen. Wir finden völlig zu Recht, weil der Junge kann was. Und wir sind gespannt, was da noch weiter kommen mag.
Fritz Trackback.
Hey, jetzt mal aufgepasst. Wer hat's noch nicht mitbekommen? Diese Woche ist Facebook 10 Jahre alt geworden. Am Dienstag hat unser großer Freund, der immer blau ist, seinen Geburtstag gefeiert. Ja, in diesen 10 Jahren haben wir Urlaubsfotos geteilt, Liebesbekundungen verschickt und jede Menge mehr oder vielleicht auch mal weniger sinnvolle Posts abgesetzt. Aber bei Facebook ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das betrifft zum einen den Datenschutz, aber auch das, was in dem Netzwerk passiert. Theresa Sickert, die ist euch ja bekannt hier von Trackback, die hat Andreas getroffen, der auf Facebook bedroht wurde. Zu seinem eigenen Schutz haben wir seinen Namen geändert und seine Geschichte nachsprechen lassen.
Vor einem Jahr machte eine geleakte Liste mit Namen und Adressen von NPD-Mitgliedern im Netz die Runde. Andreas postete den Link zu dieser Liste mit dem Kommentar:
Die Admins müssen entweder faul oder dumm sein, weil sie das nicht verschlüsseln.
Auf seine Facebook-Pinnwand. Der Post gegen rechts ist nur für seine Freunde sichtbar. Eine Stunde später schaut Andreas in sein E-Mail-Postfach.
Sie haben Post.
40 Mails von einer nicht verifizierbaren E-Mail-Adresse.
Also von so einer Wegwerfadresse wahrscheinlich. Da wurde ich richtig bedroht. Man wüsste, wo ich wohne und man würde mich aufmischen und so weiter. Und ich soll das Posting sofort wieder rausnehmen. Sonst hätte das Konsequenzen. Wir finden dich.
Auch in Andreas' Blog laufen offensichtlich rechte, drohende und beschimpfende Kommentare an. Andreas bekommt Angst. Um sich und auch um seine Familie zu schützen, löscht er den Post auf seiner Pinnwand. Aber trotzdem ist der Schrecken nicht vorbei.
Man hat mich bei der NPD angemeldet als Interessent und ich habe dann Post von der NPD andauernd bekommen mit Mitgliedsantrag und so weiter und auch E-Mails von irgendwelchen Treffen von NPD-Mitgliedern, auf die ich dann auch kommen könnte.
Mit den Briefen, den IP-Adressen der Blog-Kommentare und den Mails geht er zur Polizei und stellt eine Anzeige gegen Unbekannt. Als er dem Polizisten auf der Wache sagt, es handele sich um eine Facebook-Sache, rollt der nur mit den Augen.
Ja, der Mann ist auch gar nicht wirklich damit klargekommen, was ich da geäußert habe. Der hat das zwar alles aufgenommen, Untersuchungen eingeleitet, aber nach ein paar Wochen kam dann ein Schreiben, die Ermittlungen wurden eingestellt wegen zu wenig Beweismitteln.
Aber Andreas ist sich sicher, dass nur jemand aus seiner Facebook-Freundesliste ihn bedroht haben kann, denn der Post war ja nicht öffentlich. Also schmeißt er alle Leute aus seiner Freundesliste, die er eigentlich nicht so genau kennt, und veröffentlicht erneut einen Anti-Rechts-Post zum Test. Und siehe da,
es passierte gar nichts mehr, außer dass ich Zustimmung bekommen habe darauf, nochmal eingegangen zu sein und dass das richtig ist, dass man sich nicht verkriechen soll und offensiv mit der Sache umgehen soll.
Die Drohmails und Kommentare haben aufgehört. Andreas hatte offensichtlich einen Maulwurf in der Freundesliste und er hat auch einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte. Beweise hat er aber nicht und die Angst, weil der immer noch frei rumläuft, ist immer noch da. Weitere Posts gegen rechts verfasst er deshalb nicht mehr.
Die haben mich mundtot gemacht. Aber was bleibt einem auch anderes übrig? Ich will es ja nicht drauf ankommen lassen.
Andreas wurde auf Facebook bedroht, nachdem er einen Post gegen Nazis veröffentlicht hat. Seitdem, das habt ihr gehört, passt er in sozialen Medien besonders auf. Aber Theresa Sickert, die Andreas getroffen hat, hat zum 10-jährigen Jubiläum von Facebook noch mehr und auch schöne Geschichten gesammelt und beantwortet euch Fragen zur Nutzung und Sicherheit von Facebook. Das alles findet ihr auf fritz.de/Facebook. Das ist Netzmusik, John Whitehorse mit Envy. John Whitehorse mit Envy. Netzmusik ist das hier bei Fritz. Und entdeckt wurde John Whitehorse von Ronsen von Machtdose, der im Machtdose-Podcast immer wieder tolle Netzmusik vorstellt. Also der Podcast von Machtdose sowieso schon mal eine Empfehlung für alle Netzmusik-Fans. Und John Whitehorse, den wir gerade im Hintergrund noch hören, natürlich auch. Die passenden Links dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. So, und jetzt alle mal ganz genau aufgepasst. Wir begeben uns wieder in die komplizierte Welt des Rechts im Internet. Also, wenn ihr im Netz ein Bild seht, ist das ja üblicherweise in eine Seite eingebunden. Also Text, Bild, dann kommt wieder Text, wie so eine Internetseite eben so aussieht. Und wenn dann mit dem Urheberrecht alles schick sein soll, steht unter dem Bild oder Foto, das Foto ist von so und so und alles ist klar, der Urheber ist benannt. Aber ihr könnt natürlich auch das Foto in einem extra Browserfenster öffnen oder mit Rechtsklick und Speichern unter ganz aus dem Kontext reißen und dann, ja dann fehlt eben der Text, der auch den Urheber ausweist. Was erzähle ich euch das? Ist ja nichts Neues, sagt ihr wahrscheinlich, aber genau in so einem Fall hat das Landgericht Köln jetzt einem Fotografen Recht gegeben. Der hat sein Foto über die Fotoplattform Pixelio angeboten und auf der Website, die das Bild benutzt hat, stand zwar der Hinweis auf den Urheber, aber wie gesagt, wenn man es über Umwege aus diesem Kontext nimmt, eben nicht mehr. Und das soll jetzt ein Verstoß gegen das Urheberrecht sein. Klingt erstmal verrückt, ist aber so passiert und deswegen haben wir darüber mit Nina Dirks gesprochen, die ist Rechtsanwältin und blockt bei socialmediarecht.de. Hallo.
Hallo.
Nur, dass wir jetzt auch wirklich alle das verstanden haben und auf dem gleichen Stand sind. Habe ich das in etwa so richtig erklärt?
Das haben Sie super erklärt, genau.
Okay, es ist ja alles ein bisschen komplizierter. Dass wir nun aber jetzt Bilder, das hatte ich auch schon gesagt, aus dem Kontext reißen können und damit auch der Hinweis auf den Urheber verschwindet, das ist jetzt ja nichts Neues und technisch auch meist gar nicht anders möglich. Warum gibt es denn jetzt auf einmal diese Riesenaufregung?
Ach, die Aufregung gibt es, weil jetzt oftmals gedacht wird, es würde generell dieses Problem vorhanden sein. Man muss das insoweit schon mal richtig einordnen. Es geht um einen einzigen Fall, einen ganz speziellen Fall, der vor dem LG Köln eben verhandelt worden ist, auch noch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wo es eben in erster Linie um die AGB, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Pixelio geht. Und in diesen Nutzungsbedingungen, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, steht eben drin, der Nutzer hat in der für die jeweilige Verwendung üblichen Weise das Bild selbst oder am Seitenende Pixelio und den Urheber zu benennen. Und um diese Verwendung geht es an dieser Stelle, die eben in diesen Nutzungsbedingungen dargelegt ist. Und da hat das LG Köln halt gesagt, okay, wenn das nochmal einzeln aufzurufen ist, ist das nach den Nutzungsbedingungen eben eine gesonderte Verwendung und auch da muss der Urheber genannt werden.
Letztendlich ist das ja aber bei allen Bildern so, die irgendwie sind. Also es sei denn jetzt, dass der Hinweis auf den Urheber ist direkt im Bild verankert. Dann habe ich das Problem natürlich nicht. Aber theoretisch ist das ja bei fast allen Bildern, die irgendwo im Internet auftauchen, so, dass ich das nochmal aus dem Kontext gesondert mir anschauen kann.
Genau, aber wie gesagt, es ging hier halt eben darum, es ist halt über Pixelio gemacht worden. So steht es in den Nutzungsbedingungen von Pixelio drin. Und darüber wurde halt gestritten, über diesen Verwendungsbegriff. Und das LG Köln hat halt gesagt, das ist eine gesonderte Verwendung, wenn es eben nochmal einzeln aufzurufen ist. So, soweit das LG Köln an dieser Stelle.
Jetzt gibt's auch, nur da, weil das auch ein Fall ist, der jetzt oft im Netz so prophezeit wird, natürlich die Möglichkeit, das Bild, was man dann auf einer Seite runterlädt, bei Pixelio ist das ja auch kostenfrei und die Bilder stehen da zur Verfügung, das Bild nochmal in ein Bildbearbeitungsprogramm zu packen und dann, wie gesagt, den Hinweis auf den Urheber direkt ins Bild zu packen. Ja. Da heißt es jetzt aber, das wäre auch wieder ein Verstoß gegen das Urheberrecht, weil ich das ursprüngliche Werk verändere.
Ja, das wird kolportiert. Also wir und auch andere Kollegen haben dazu eine andere Auffassung, weil es so ist, dass der Urheber natürlich solche minimalen Veränderungen dann in dem Maße halt hinnehmen muss, weil damit ja nur in Anführungsstrichen ein anderes Recht des Urhebers durchgesetzt wird. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe.
Also er kann nicht einerseits sagen, ich möchte eine Urhebernennung haben. Die einfachste Möglichkeit wäre eine Urhebernennung auf dem Bild an dieser Stelle. Und dann würde er aber dagegen vorgehen, dass darauf eben dann dieser Hinweis angebracht ist. Das geht nicht so richtig.
Es ist sowieso alles sehr verworren und wie Sie jetzt schon gesagt haben, diese Entscheidung hat jetzt im Internet auch einen Sturm der Entrüstung, will ich es mal nennen, losgetreten. Es wurde die Angst verbreitet, alle, die jetzt Bilder veröffentlichen müssen, Angst haben, abgemahnt zu werden. Das Ende der Blogs wird heraufberufen. Sie sehen das jetzt alles ein bisschen entspannter. Warum denn genau?
Ja, eben weil es eine Einzelfallentscheidung ist, in einem besonderen Fall, eben mit Pixelio. Und so ein bisschen, muss ich zugegebenermaßen auch sagen, nervt es mich, dass jedes Mal, wenn so etwas passiert, völlig unbenommen von den konkreten Umständen und dem Einzelfall, alle gleich aufschreien und den Untergang des Abendlandes voraussagen. Da ist, meine ich, auch immer so ein bisschen Berechnung dabei. Das bringt dann natürlich auch wieder Traffic und Aufmerksamkeit. Und wir leben ja in einer Welt, in der Aufmerksamkeit auch gleich wieder Geld ist. Und da wollte ich halt einfach mal ein bisschen sozusagen dagegen stehen und sagen, jetzt guckt es euch mal in Ruhe an, worum es eigentlich geht. Und ist es nicht sogar so, dass man die Rechtsauffassung gegebenenfalls sogar nachvollziehen kann in diesem konkreten Fall? Und zu guter Letzt, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, es handelt sich halt um eine Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren des Landgerichts Köln. Es ist kein Hauptsacheverfahren, was dort jetzt beendet worden ist. Und es ist auch keine Entscheidung von einem Oberlandesgericht oder gar dem Bundesgerichtshof. Die Berufung ist schon anhängig, soweit wie ich weiß. Wir werden sehen, was da in der nächsten Instanz entschieden wird. Aber da gleich dann loszugehen und zu sagen, jetzt ist alles vorbei, das halte ich für ein bisschen verfehlt und für eine unnötige Panikmache.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, nur ganz kurz nochmal, es ist quasi kein Urteil, was jetzt so schon komplett rechtskräftig ist, was jetzt eine Entscheidung ist, die jetzt für alle anderen Sachen auch gilt.
Genau.
Okay.
Und für alle anderen Sachen eben sowieso nicht. So, also weil es, wie gesagt, es ging hier in erster Linie um die Nutzungsbedingungen. Und interessanterweise ist es ja auch so, Pixelio selbst, die ja überhaupt nicht Beteiligte des Verfahrens war, hat dazu ja eine Stellungnahme abgegeben. Und die finden das Urteil natürlich nicht toll, gar keine Frage, aber sie haben selbst gesagt, okay, sie werden jetzt die Nutzungsbedingungen nochmal ändern, damit die eindeutiger sind.
Genau, Sie haben es schon angesprochen, auch die Plattform Pixelio, von der das Bild jetzt stammt, will in diesem Streit sich beteiligen an der Berufung gegen das Urteil, die jetzt auch gerade am Laufen ist. Am Ende wirkt es jetzt also für uns so, als hätten wenige tatsächlich ein Interesse daran, dass aus diesem Urteil jetzt gängige Praxis wirkt.
Genau.
Und nicht nur Sie sagen deswegen erstmal Ruhe bewahren. Ja, das machen wir auch, behalten die ganze Geschichte aber trotzdem im Auge. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann guckt ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr die passenden Links dazu. Und Ihnen, Frau Dierks, vielen Dank fürs Interview.
Gerne.
Dankeschön.
Tschüss.
Thank you.
Sag mal, yo, die Young Fathers mit The Guide. Richtig feine Rapmusik aus Schottland. Wer jetzt an schottische Musik denkt, der denkt vielleicht viel eher an gute Indie-Bands wie Franz Ferdinand oder The Fratellis. Die Young Fathers haben uns gerade gezeigt, die Schotten können auch anders, die können auch Rapmusik. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf schottische Rapmusik, dann ab ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's die passenden Links dazu.
Fritz Trackback.
Und jetzt stimmen wir mal wieder ein altes Lied an, ohne es unbedingt wirklich zu wollen. Und zwar den scheinbaren Gegensatz von Politik bzw. Medien- und Internetthemen. Manchmal wirkt das Ganze ja leider immer noch so, als treffen da zwei ganz große Welten aufeinander, die nicht miteinander vereinbar wären. Man muss fairerweise dazu sagen, dass in den letzten Jahren etwas passiert ist und auch in der Politik und in den großen Medien das Thema Internet als solches angekommen ist. Viele Infos, die kriegen wir aber immer noch in erster Linie über Blogs. Das ist ja an sich erstmal auch nichts Schlimmes, wenn denn dann die Blogger den gleichen Zugang zu Informationen haben wie Journalisten. Das scheint jetzt aber nicht mehr so zu sein. In den letzten Wochen wurden vielen Bloggern der Zugang zum Bundestag verwehrt und darüber haben wir mit Dr. Jonas Karl gesprochen, der ist Medienrechtler und bloggt immer mal wieder zum Presserecht. Hallo Jonas.
Hallo.
Ich habe das ja so ein bisschen jetzt umrissen. Unter den Bloggern und Blogs, denen jetzt der Zugang verwehrt wurde, sind ja auch so renommierte Blogs wie zum Beispiel netzpolitik.org. Mit welcher Begründung bekommen die und andere denn jetzt keine Presseakkreditierung mehr für den Bundestag? Weil vorher war das ja offenbar möglich, oder?
Nach den Berichten der Blogger war das bisher möglich, auch ohne Presseausweis. Und genau dieser Presseausweis ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Die Bundestagsverwaltung argumentiert, dass nunmehr nur noch solche Journalisten in den Bundestag dürfen, die dazu einen Presseausweis vorlegen können. Und einen solchen haben natürlich viele Blogger nicht, weil sie einerseits das vielleicht nur als Hobby machen und Bürgerjournalisten sind oder weil sie vielleicht zwar hauptberuflich für einen Blog arbeiten, aber dennoch keinen Presseausweis haben, weil sie nicht in so einem großen Journalistenverband sein möchten oder auch bisher noch nie einen gebraucht haben.
Im Netz liest man jetzt ja auch immer wieder davon, dass angeblich jetzt gezielt unliebsame Menschen von der Berichterstattung ausgeschlossen werden. Also so ein bisschen die Deutung in etwa Bundesregierung gegen Netzgemeinde. Manchmal geht der Vorwurf bis hin zur Zensur. Gehst du da mit oder wie erklärst du dir das? Das hat sich jetzt ja in den letzten Wochen gehäuft, dass da auf einmal die Blogger nicht mehr reinkommen und nicht mehr Bericht erstatten dürfen.
Also für mich ist das Ganze ein bisschen absurd, weil ja es in den vergangenen Jahren gerade die Blogger waren, die aus Ausschusssitzungen detailliert berichtet haben und eben über gewisse Themen viel tiefer berichten konnten, als das beispielsweise vielleicht große Tageszeitungen können. Und gerade vielleicht nicht für die breite Masse, aber für Leute mit Interessen in bestimmten Bereichen vertiefte Informationen bieten konnten. Und gerade die nicht mehr in die Ausschüsse und in die Sitzungen zu lassen, finde ich äußerst fragwürdig. Es kann natürlich sein, dass insbesondere diese tiefe Berichterstattung manchen Parlamentariern nicht gefallen hat und dass Blogger insofern als unbequemer gelten, eben weil sie in die Details schauen. Also das ist eine mögliche Erklärung.
Aber eine andere hast du auch nicht. Also es scheint schon jetzt ja irgendwie auch ein bisschen sich gezielt so darzustellen, weil es ja mehrere jetzt tatsächlich getroffen hat.
Das verstehe ich so. Zumal man ja die Unterscheidung, dass Blogger keine wirklichen Journalisten sind, heutzutage nicht mehr ernsthaft bringen kann. Und ich vermute mal, das meint der Bundestag auch nicht wirklich ernst, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es ja in der letzten Legislaturperiode auch schon anders lief und man die Akkreditierungsregelungen da großzügiger gehandhabt hat.
Du hast das jetzt schon angedeutet, da wird ja wieder so ein Fass aufgemacht, was wir eigentlich schon für geschlossen gehalten haben, und zwar diese, ich sag mal, Blogs gegen Journalismus. Also sind Blogger Journalisten oder umgekehrt oder wie auch immer. Müssen wir diese Debatte jetzt nochmal neu führen?
Ich glaube, dass wir die nicht im Grundsatz neu führen müssen, aber dass in der Frage wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren immer wieder Detailfragen, wie beispielsweise die Frage nach Zugang zu Veranstaltungen, Zugang zu Sitzungen, Presseausweise und so, schon auftauchen werden. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, Blogger sind keine Presse zweiter Klasse. Die Pressefreiheit, die in Deutschland in Artikel 5 Grundgesetz verankert ist, unterscheidet genauso wenig zwischen guten und schlechten Journalisten, wie sie zwischen hauptberuflichen und nebenberuflichen Journalisten unterscheidet. Als Journalist ist jeder anzusehen, der massenmäßig schreibt und sich an die Allgemeinheit richtet. Da kann man nicht unterscheiden, findet das jetzt auf gedrucktem Papier statt oder findet das im Internet statt. Das ist eine antiquierte Ansicht, die heute so nicht mehr haltbar ist. Also man sollte vielmehr darauf abstellen, geschieht das in lesbarem Wort, also nicht mehr in gedruckten, sondern im lesbaren Wort, und hat das Ganze eine massenkommunikative Wirkung. Alles andere finde ich zeitlich überholt.
Du hast das gerade schon mal angesprochen, gerade für den Bundestag ist der Zugang, das Zugangskriterium ja ein Presseausweis. Du hast in deinem Blog das ganz ausführlich geschrieben, warum das nicht mehr das Kriterium sein kann. Was wäre denn jetzt eine Möglichkeit für Blogger und Journalisten, die gleichzustellen beziehungsweise den gleichen Zugang zu Informationen zu ermöglichen?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zum Presseausweis als solches. Der Presseausweis als solches sagt eigentlich nicht viel mehr aus, als dass sich schon mal jemand mit der Frage beschäftigt hat, geht die Person, die den Ausweis hat, einer journalistischen Tätigkeit nach oder nicht und ist die hauptberuflich oder nicht. Der Presseausweis hat aber nicht die Funktion, dass er einer Person ein staatliches Siegel gibt. Es handelt sich um einen Journalisten. Sowas darf von staatlicher Seite eben aufgrund der Pressefreiheit und der staatlichen Neutralitätspflicht nicht geben. Insofern muss man auch Leute ohne Presseausweis gleich behandeln. Im Bundestag bestünde beispielsweise die Möglichkeit, dass man das einfach weiter so handhabt, wie schon in der Vergangenheit, nämlich dass es ausreichend ist, wenn man eine Bestätigung seiner Redaktion vorlegt, wo drin steht, dass man eben journalistisch tätig ist. Das ist bei größeren Blogs mit vielen Leuten und einer Redaktionsstruktur möglich. Bei Blogs, wo nur einzelne bloggen, wäre die Bundestagsverwaltung dann eben in der Pflicht, sich dieses Blog anzuschauen und zu gucken, findet da parlamentarische Berichterstattung statt und findet das regelmäßig statt. Das muss einfach dann ausreichend sein. Aber so eine Ungleichbehandlung, dass man nur Journalisten mit Presseausweis reinlässt, das lässt einfach Artikel 5 Grundgesetz auch schon nicht zu. Und da ist natürlich die Bundestagsverwaltung als Staatsorgan unmittelbar an das Grundrecht gebunden.
Blogger sind keine Presse zweiter Klasse. Das fasst die ganze Debatte, denke ich, ganz gut zusammen. Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie das weitergeht. Wenn ihr euch nochmal tiefer einlesen wollt, empfehlen wir euch den Artikel von Jonas, den er auf telemedikus.info geschrieben hat. Den und andere Links zum Thema gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und da findet ihr dann nach der Sendung auch den Podcast mit einem etwas längeren Interview mit Jonas. Hier geht's jetzt weiter mit Netzmusik, Prodigy R mit April Shower. Und das im Februar ist doch verrückt. Mensch, das gefällt mir mal richtig gut, muss ich sagen. Prolit R mit April Showers. Netzmusik ist das aus Frankreich. Mir hat's richtig gut gefallen. Wenn es euch auch gut gefallen hat, dann ins Blog zur Sendung gehen. trackback.fritz.de, da gibt's den Link zum Download.
Fritz Trackback. Blogger privat.
An dieser Stelle stellen wir euch hier jede Woche einen Blog und den Menschen dahinter vor, aber wir sprechen da nicht mit irgendwem, sondern der Blogger privat der Vorwoche empfiehlt uns immer den Blogger privat für die aktuelle Woche. Und beim letzten Mal, also letzte Woche, war Jörg von Utrecht schreibt über Speis und Trank, Provinz und Punk zu Gast und der hat uns Folgendes empfohlen.
Zwar heißt der Blog afraevenar.wordpress.com. Afra Evenar ist so ein Kunstname. Das ist eine Frau, die extrem präzise mit Sprache umgeht, so kleine Texte schreibt, die gerne mal mit Alltäglichen zu tun haben, aber manchmal auch Kulinarisches. Manchmal beschreibt sie aber auch nur die Funktionsweise eines Baggers oder erklärt Worte, die wir gar nicht kennen. Das ist total spannend, ich lese das gerne. Die Frequenz ist nicht allzu hoch, also da kommt mal gerne im Monat auch nichts. Aber ich warte immer drauf, dass da was kommt und verschlinge das quasi.
Verschlingen wollen wir sie nicht, aber mit Afra vom Blog Evenar trifft Längengrad sprechen. Hallo Afra.
Hallo.
Hallo. Afra Evenar ist ja dein Pseudonym, unter dem du bloggst. Was bedeutet der Name?
Ja, Afra ist eine Heilige aus Bayern, ich glaube aus Augsburg, aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe die Afra mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren in Umbrien als Tochter einer Münchner Familie und den Namen fand ich einfach immer schön und irgendwann ist er meiner geworden. Und Evenar ist das niederländische Wort für Äquator.
Also heißt dein Blog quasi Äquator trifft Längengrad?
Genau, die beiden treffen sich und unterhalten sich. Nein, die unterhalten sich natürlich nicht, die machen höchstens ein Kreuzchen auf der Landkarte bzw. auf der Seekarte. Und das ist auch der Grund, warum mir Evenar und Längengrad so wichtig sind. Ich bin leidenschaftliche Seglerin.
Ach so, und warum bloggst du jetzt anonym, also unter diesem Kunstnamen, der ja sehr schön klingt, das muss ich nochmal dazu sagen?
Da hat sich für mich nie die Frage gestellt. Ich wollte im Netz immer unerkannt bleiben. Wobei es so ist, dass ich ganz viele Menschen aus dem Netz inzwischen persönlich kennengelernt habe. Die wissen natürlich, obwohl auch nicht alle, wie ich heiße, die wissen, wie ich aussehe und so weiter. Aber eigentlich, ich möchte selber entscheiden, wer erfährt, wer ich bin und wer nicht.
Kommen wir dann jetzt von deiner Person auch zu deinem Blog. Das ist so, das hat Jörg ja auch beschrieben, so ein buntes Sammelsurium. Ganz oft beschreibst du dann nur Wörter wie jetzt aktuell Wurstpumpe oder Ei-Aufschlagplatz. Dann findet sich wieder ein Kochrezept dazwischen oder du singst ein Loblied auf deinen Lieblingsbagger. Wie würdest du denn selber beschreiben, was du da machst in deinem Blog?
Ja, es gibt zwei Schwerpunkte. Es ist wirklich unentschieden. Es gibt zwei Schwerpunkte. Das eine ist Kochen, das sind Rezepte. Wobei ich da, mir hängt der Ruf an, Dogma-Kocherin zu sein.
Dogma-Kocherin?
Dogma-Kocherin.
Was bedeutet das?
Ich achte sehr genau, also soweit ich das annehme für mich, so richtig bin ich das natürlich nicht, um Gottes Willen, weil wir schon gerne dogmatisch sein. Nein, ich achte sehr genau darauf, wie die Rezepte vielleicht mal gewesen sein könnten. Ich versuche immer zu recherchieren. Und ich bin ziemlich streng, was Zutaten angeht. Wer meine Rezepte liest, wird auch merken, dass die oft sehr reduziert sind auf das Wesentliche.
Also du kochst quasi nah am Original, wenn du denn kochst?
Ich versuche nah am Original zu kochen. Ja, das muss man natürlich erstmal rauskriegen. Und Kochen ist ja auch immer Ausdruck einer Kultur. Von daher lohnt sich das schon ein bisschen zu recherchieren. Gut, das ist die eine Seite.
Genau.
Die andere Seite ist das Wort für heute. Und das Wort für heute, da schreibe ich über Wörter, die mir entweder schon ein ganzes Leben lang nachfolgen oder die mir gerade begegnen, mich anspringen. Manchmal ist es nur ein Satz, manchmal ist es oft so, sind es fingierte Lexikoneinträge, manchmal sind es richtig recherchierte Artikel dazu. Und
Sind das denn so deine Leidenschaften, Essen und Sprache? Also wenn man das jetzt so zusammenfassen möchte?
Ja, und Segeln natürlich.
Und Segeln. Aber über Segeln habe ich jetzt nichts gelesen. Ich habe natürlich auch nicht alles gelesen, aber da bloggst du auch manchmal drüber?
Das kommt manchmal vor als Wort für heute, zum Beispiel die Meridian-Tertie oder das Tochterboot.
Okay.
Das kommt dann schon auch mal vor.
Hast du auch ein Wort für heute?
Ein Wort für heute? Heute habe ich nicht.
Nee.
Nein, ich habe mir keins ausgedacht. Aber ich bekomme übrigens auch oft Worte geschenkt. Die tauchen dann auf unter geschenktem Wort, wird hier ein Ort.
Okay.
Immer mehr Leute schenken mir Worte.
Das ist natürlich auch ein schönes, schönes Geschenk, ne? Besser als irgendwie was kaufen, was man dann eh in die Ecke stellt. Jetzt haben wir Wörter und Essen und dann habe ich einen relativ aktuellen Post gelesen, dazu muss ich dich auch nochmal fragen. Da feierst du einen Bagger von Mancy Muck wirklich in all seiner Herrlichkeit. Ja. Woher habe ich mich gefragt, kommt denn die Begeisterung für Bagger?
Ich habe nicht prinzipiell eine Begeisterung für Bagger, sondern, obwohl doch schweres Gerät interessiert mich schon. Aber dieser Bagger, der ist mir einfach begegnet auf einem Spaziergang und ich fand den so großartig. Der hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und das ist übrigens eine dritte Schiene, die in meinem Blog noch vorkommt. Ich habe ja angefangen, mich in der Netzwelt zu bewegen in einem Bewertungsportal namens Quibe, das inzwischen gestorben ist. Das war so ganz am Anfang des Mitmachwerbs. Und da habe ich übrigens auch schon, wie jetzt bei meinem Wort für heute, oft nur den Ort, den ich damals geschrieben habe, als Vorwand genommen. Ich habe meine Texte irgendwo verortet, weil das sein musste in diesem Portal. Und habe halt geschrieben, was mir gerade gefiel. Und so ist auch Mancy Muck entstanden. Und etliche dieser Artikel, weil manchmal bin ich schon sehr verliebt auch in meine Texte, auch wenn es Gebrauchstexte sind, die hole ich dann ab und zu auch in meinen Blog.
Also den Post zu Mancy Muck empfehle ich euch auf jeden Fall. Also hinterher werdet ihr diesen Bagger auch lieben. Du hast es so schön beschrieben, wie toll der denn ist. Da war ich ganz begeistert. Jetzt ist es
Man muss auch die Videos dazu angucken übrigens.
Ah, die habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass du die da ganz, ganz wärmstens empfohlen hast. Das hole ich natürlich noch nach der Sendung. Afra, jetzt ist es bei Blogger Privat gute Tradition, eine Kurzfragerunde zu machen. Bist du jetzt bereit für die Kurzfragerunde?
Gut.
Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10, auf jeden Fall nicht Windows.
Okay, wie viele Facebook, Twitter, Google Plus Accounts hast du denn insgesamt?
Höchstens 3.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer, aber wenn, dann Hardcore.
Ach so, okay, auch eine gute Antwort. Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Leider unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Oh, schwierig. Freiheit, was ist das? Das ist so ein furchtbar missbrauchtes Wort. Natürlich, ja, ich weiß es nicht. Es ist aber, es lohnt sich drüber nachzudenken, was Freiheit eigentlich sein soll. Eigentlich kann man es ja nur immer aus der Negation heraus definieren.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ich finde Fehler.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Gar keine. Das, was ich zuletzt in Arbeit hatte.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich habe 2, die man unbedingt vorstellen müsste. Genauso wie mein Blog 2 Hauptthemen hat, sind auch aus jedem Thema, kommt jeweils ein Liebling. Der eine Liebling heißt Lakritze, ihr Blog heißt Normalverteilt, ist bei WordPress gehostet und sie schreibt ungeheuer poetisch. Nicht alle ihre Texte sind poetisch, manchmal stellt sie auch einfach nur schöne oder seltsame Dinge vor, aber immer wieder schreibt sie diese Texte, die einen so in der Seele berühren, ohne überhaupt kitschig zu sein. Sie sind eher lapidar und einfach geschrieben, aber von einer ungeheuren Poesie. Unbedingt.
Okay, und der zweite Blog?
Im zweiten Blog geht es um Kochen. Da schreibt Miss Bulette. Miss Bulette lebt vorwiegend in München, ist Koreanerin. Und bei ihr kann man in die Abgründe der koreanischen Küche blicken. Sie verführt einen zu fermentierten schwarzen Bohnen oder zu kross gebratenem Ingwer, was man ja eigentlich nicht machen würde, Ingwer braten. Der wird dann über aufgebratenen Reis gestreut, bei dem aber alles auch perfekt ist.
Also ich höre, es bleibt spannend. Entweder bleiben wir beim Kulinarischen oder wir gehen in die Poesie. Auf jeden Fall werden wir da uns einen aussuchen und ich bin sehr gespannt, wen wir dann nächste Woche hier hören. Die letzte Frage und für mich die wichtigste Frage, welche Frage haben wir vergessen zu stellen?
Keine.
Yay, ein perfektes Interview von mir. Afra, dir vielen lieben Dank und das Wort des Tages ist für mich Afra Evenaar. Den Blog könnt ihr euch natürlich auch angucken, findet ihr im Blog zu Sendung trackback.fritz.de, den Link dazu. Afra, dir vielen Dank, schönen Abend noch.
Ebenfalls, tschüss.
Das ist nicht meine Art. Diesen Ausdruck von Gefühlen habe ich mir für dich aufgespart. Hält man immer nur die Klappe, kann sowas schon passieren, dass man im Eifer des Gefechts sich im Wort verirrt. Doch du willst ja mal wissen, was ich gerade denke, was ich hier und davon halte. Und dann haben wir den Salat. Kann schon sein, dass ich das Schiff, auf dem wir sitzen, auch versenke. Irgendwann an einem schlecht gelaunten Tag. Und das mit deiner Mutter war auch nicht so gemeint. Du warst darüber so erschrocken und hast fürchterlich geweint. Es tat mir auch ein bisschen weh, dich so schockiert zu sehen. Aber als du mich fragtest, was ich von ihr halte, wollte ich gehen. Doch du willst ja mal wissen, was ich gerade denke, was ich hier und davon halte. Und dann haben wir den Salat. Kann schon sein, dass ich das Schiff, auf dem wir sitzen, auch versenke. Irgendwann an einem schlecht gelaunten Tag. Und ehrlich gesagt ist mir ein Rock zu kurz. Bei deinem Musikgeschmack krieg ich den totalen Absturz. Ich will ja jetzt auch gar nicht taktlos werden. Doch mit dir hab ich manchmal die Hölle auf Erden. Ja, es gibt Momente, da hasse ich den Tag, weil ich dann dein Gesicht nicht ertrag. Und immer wenn ich denk, jetzt ist alles in Butter, klingst du wie deine Mutter. Doch du willst ja mal wissen, was ich gerade denke, was ich hier und davon halte. Und dann haben wir den Salat. Kann schon sein, dass ich das Schiff, auf dem wir sitzen, auch versenke. Irgendwann an einem schlecht gelaunten Tag.
Martin Goldenbaum mit Was ich gerade denke am Samstagabend bei Trackback auf Fritz. Und Martin Goldenbaum ist Singer-Songwriter aus Berlin und bringt jetzt eine neue Platte raus und ist morgen live hier bei uns zu Gast in der Sendung Unsigned für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag von und mit Christoph Schrag. Dann könnt ihr ihn also hören, ganz intim zwischen 18 und 20 Uhr. Aber das ist noch nicht alles, was Christoph euch vorbereitet hat. Außerdem kommt morgen Yuma, die hat vor 2 Jahren bei der Red Bull Music Academy in Madrid mitgemacht. Das ist so eine der größten, wenn nicht die größte internationale Förderung für Künstler. Und Yuma erzählt dann, wie es da so war, denn bald kann man sich wieder bewerben. Wenn ihr also doch auch denkt und junge, aufstrebende Künstler seid und denkt, ach, mich könnten die doch auch mal fördern, dann auch einschalten morgen auf jeden Fall von 18 bis 20 Uhr hier bei Unsigned auf Fritz. Und wir bei Trackback sind jetzt auch schon ganz, ganz hart am Ende angekommen. Wir haben nur noch wenige Minuten, deswegen mache ich es schnell. Nächste und übernächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle wieder Theresa Sickert. Ich bin in 3 Wochen wieder da und ich danke euch fürs Zuhören und sag tschüss, macht euch ein schönes Wochenende und bis in 3 Wochen dann.
Fritz. Und das hört man.